Ja, hallo Freunde des Stammtisches. Schon, jetzt habe ich mich versprochen. Ich habe mich zum ersten Mal versprochen. Das lassen wir natürlich drin. Ja, also hallo Freunde des Stammtisches. Das ist eine besondere Sendung. Ich glaube, deshalb war es so. Ich begrüße euch. Und im Moment ist ja für mich angenehmes und schönes Wetter. Ich hoffe für euch auch ein bisschen milderes Klima. Und wir haben heute den Thomas Wormit bei uns. Und wir reden über alte Musik. Wir reden übers Cembalo. Wir reden über Flöten. Wir reden über Musik. Ja, und über klassische Musik und alte Musik. Und dieser Musik hat sich der Thomas verschrieben. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Thomas, hallo.
Hallo G.
Die erste Frage, die ich immer stelle, die auch wirklich ernst gemeint ist, wie geht's dir?
Gut.
Ah ja, es entwickelt sich.
Meine unterrichtsfreie Zeit.
Ja.
Und ja, es sind ja Schulferien und in der Hochschule, es hat jetzt auch die Vorlesungszeit aufgehört, da sind noch Prüfungen, aber da habe ich jetzt dieses Semester nichts mit zu tun. Von daher kann ich ein bisschen mehr in den Tag hineinleben. Das ist ganz angenehm.
Das hört sich gut an. Das freut mich, weil ich so ja mit Stimmungsschwankungen zu tun habe. Und wenn ich dann Gäste habe, denen es gut geht, zieht mich das auch so ein bisschen wieder hoch. Wir hatten auch schon Sendungen, die waren sehr dramatisch und da ging es sehr ans Eingemachte. Und deshalb freut mich, dass es dir gut geht. Meine persönliche Frage, wohnst du nur in Mönchengladbach oder bist du ein Mönchengladbacher Junge?
Ich bin ein Mönchengladbacher Junge.
Nee, es ist... Pass auf.
Also ich bin in Mönchengladbach geboren und dann in Wehsperrsch.
Ach, das ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer. In Wehsperrsch, okay. Ja, weil immer wenn ich halt, also meine große Liebe ist seit über 40 Jahren Borussia Mönchengladbach. Und wenn ich halt irgendjemanden hab, der aus Gladbach kommt oder reit oder so die Ecke, die Reiter, das ist ja wie bei uns Carste, die wollen ja nicht irgendwie, die sind ja keine Mönchengladbacher. Aber dann frage ich immer nach, hast du irgendeinen Bezug zu dieser Mannschaft?
Natürlich, die Fahne hängt hier vorne am Fenster.
Nein! Ehrlich? Ernsthaft?
Also, ich schaff's nicht regelmäßig ins Stadion, aber so ein, zwei Mal.
Nein! Das ist ja, also wir werden mich heute, also heute fängt nämlich ein bisschen so die Sommerpause an, also bist du erstmal unser letzter Gast. Das ist ja, ach, das macht mich ja sehr glücklich oder was. Ja, dann hast du wahrscheinlich Honorar mitbekommen. Oder Honorar, genau. Weißt ja, was gerade bei Gladbach passiert. Und es ist ja wirklich, es ist ja, ja, aber es wird besser. Man muss mal das Gute glauben. Aber reden wir eher über das Thema, weshalb ich dich einlud. Also ich habe ein Konzert bei dir besucht, eine Redakteurin, und dann fand ich das ganz toll. Und Cembalo, finde ich, ist so ein Instrument, was so ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich, und dann hörte ich das und ja, fand das, was du gemacht hast, ganz spannend, und dann sprach ich dich an, hast du gesagt, ja, können wir machen. So, jetzt meine Frage. Ich habe ein bisschen recherchiert, wann das Cembalo rauskam, und dann fand ich irgendwie so, ich fand diesen Begriff Zupfklavier irgendwie ganz, ganz witzig, weil es ja keine Hämmer hat, wie bei einem Klavier, wo du im Endeffekt mit leichtem Anschlag leise Töne spielst oder lautere Töne spielst. Wie macht man das beim Cembalo?
Also Zupfklavier stimmt schon, da wird eben nicht mit Hämmern geschlagen, sondern ursprünglich mit Vogelfederkielen an den Seiten gezupft, die eben über die Mechanik bedient werden, über die Tasten. Und lauter und leiser geht in dem eigentlichen Sinne nur marginal beim Cembalo. Also man muss da ein bisschen tricksen. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich Artikulation.
Was
also
heißt
wie
das?
kurz oder wie lang spiele ich Töne, wie dicht verbinde ich die oder wie deutlich trenne ich die. Also ähnlich wie beim Sprechen. Wenn ich jetzt eine Pause mache, wecke ich die Aufmerksamkeit,
ja,
und das wird danach gleich wichtiger klingen. So, und das gibt es natürlich dann auch im Mikrobereich beim Cembalo, sodass man trotzdem natürlich noch einen durchgängigen Takt hat, aber innerhalb dieses Taktes sehr variabel mit Tonlängen umgehen kann. Manchmal sind Sachen vom Komponisten vorgegeben, und meistens ist es aber bei Barockmusik eigentlich so, dass man selber auf die Suche gehen kann, wie man am besten das ausdrückt, was man meint, dass in der Musik steckt.
Das ist meine nächste Frage, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Interpretiert man wie beim Jazz auch Stücke anders? Oder hält man sich da an diejenigen, die das damals schrieben, und denkt, oh, das kann ich jetzt nicht anders interpretieren?
Es ist nicht ganz so dramatisch wie Jazz. In der, also man hat nicht ganz so viel Freiheiten, dass man jetzt, wobei das gibt es eigentlich auch, dass man überall zum Beispiel ein Bassmodell, also eine Harmoniefolge improvisiert.
Ja.
Es gibt auch, aber das Übliche ist eigentlich, dass man ein Grundgerüst vorgegeben hat an Noten,
Ja.
und das aber irgendwie ausgestalten muss. Also wo in der Romantik jedes lauter werden und leiser werden und länger und kürzer und langsamer und schneller festgelegt ist vom Komponisten,
Ja.
steht in der Barockmusik meistens nichts. Man hat also die Noten und muss da was draus machen. Und da gibt es dann natürlich historische Regeln in Anführungszeichen oder Spielanweisungen, wie man mit bestimmten Stellen umgeht.
Ja.
Das verändert sich dann auch im Laufe der Jahrhunderte oder manchmal widersprechen sich da auch Theoretiker aus der gleichen Zeit. Und es ist also ein Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt. Und ja, sozusagen, ja, man muss relativ viel interpretieren.
Okay. Ist es so eine gängige Kommunikation, Flötist und Cembalist, oder gibt es da sowas nicht?
Dass man beides
Ja,
professionell.
sowas Ähnliches, also jetzt ganz profan,
Genau.
Lehrer in der Schule, Sport und Geschichte oder so. Sowas.
Also es ist eigentlich üblich, dass man ein Nebenfach mit Tasten spielt im Musikstudium.
Okay.
Und das kann natürlich auf verschiedenem Niveau passieren. Also es geht da darum, dass ich zum Beispiel im Unterricht einfache Stücke begleiten kann oder für mich auch mal ein Stück besser analysieren, wenn ich die Harmonien auf dem Klavier oder auf dem Cembalo darstellen kann, um das in Bezug zu meiner Flötenstimme zu setzen oder sowas. Jetzt ist es in meinem Fall so, dass ich eigentlich mit dem Klavier mehr oder weniger angefangen habe. Also davor gab es auch noch die Blockflöte, aber ich habe in der Musikschule ganz lange Klavier gespielt
Ja.
und bin dann erst relativ spät zur Querflöte gekommen und hatte deswegen ganz gute Voraussetzungen für Tasteninstrumente, sodass ich dann,
Okay.
während ich das alte Musikstudium auf der Traversflöte gemacht habe, ergeben habe, dass ich über das Nebenfach Cembalo dann zum Hauptfach Cembalo gekommen bin. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute, die mehrere Instrumente spielen, im Bereich der alten Musik häufig Blockflöte und Cembalo auch.
Okay.
Aber so Standard ist es jetzt eigentlich nicht.
Würde man sich, wie könnte man sich jemand vorstellen in deinem Bekanntenkreis, der sich mit historischer Musik auseinandersetzt? Klischees, so? Also so die Kleidung dazu eventuell. Vielleicht auch ein Freund von Wacken, ne? Habe ich ja gelernt in der letzten Sendung, dass Heavy Metal oder Hard Rock gar nicht so weit von klassischer Musik entfernt ist.
Also es gibt natürlich irgendwie so Klischees von wegen, alle sitzen in selbstgestrickten Socken da beim Proben und das.
Ja.
Aber in meinem Bekanntenkreis gibt es das weniger.
Okay.
Und durch diese Nähe zu improvisierter Musik und sowas gibt es auch viele Leute, die sich so im Grenzbereich zum Beispiel zu Jazz oder auch zu
Okay.
neuer Musik bewegen. Aber es gibt auch welche, die sind wirklich nur in der alten Musik unterwegs, dafür dann umso, ich sag mal, penibler in Anführungszeichen, was dann
Okay.
Quellen angeht und so.
Wenn ich dir jetzt ein Instrument von beiden wegnehmen müsste, welches würdest du behalten?
Das Cembalo.
Warum?
Es ist einfach vielseitiger.
Okay.
Und bei der Flöte ist es so, es gibt natürlich auch wunderbare Flöte-Solo-Werke, also wo man alleine ist, aber das meiste ist dann doch irgendwie in einem kammermusikalischen Kontext. Und wenn ich jetzt auf eine
Ja, ich
einsame
weiß,
Insel
was du
ein
meinst.
Instrument mitnehmen würde, dann hätte ich mit dem passenden Instrument mehr Freude.
Was ich interessant finde, ist, ich las von Patrick Süskind den Kontrabass. Also nach Das Parfum hat Patrick Süskind drei Bücher rausgebracht. Das Leben des Herrn Sommer, dann Die Taube und der Kontrabass. Und der Kontrabass ist ein Monolog mit sich selber, weil der Kontrabass, also der Protagonist ist Kontrabassspieler und er findet das ganz schön ungerecht, diese Welt, weil der Kontrabass überhaupt nicht stattfindet, aber eine ganz wichtige Funktion in so einem Orchester hat. Ja. Und da habe ich gerade darüber nachgedacht, ob der Flötist vielleicht so ähnlich so ein bisschen dann halt sowas ist wie der Kontrabassist.
Nee, im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Ja, also in der Partitur ist auch die Flöte ganz oben und der Kontrabass ganz unten normalerweise.
Ja, genau, aber ich dachte einfach so von der Wirkung, weil man dann die Geigen oder Violinen hört man ja stark raus oder so, also dass man bestimmte Instrumente, wenn sie keinen eigenen Part haben, gar nicht so stark im Verbund raushört.
Ja, also die Flöte mischt sich natürlich irgendwie mit den Streichern häufig, aber es gibt auch zahlreiche Stellen für Soli.
Okay.
Also gerade im Barockbereich eigentlich, wo das alles relativ transparent gesetzt ist. Also man hat eigentlich nie mehr Instrumente benutzt als nötig.
Okay.
Im Gegensatz zum romantischen Sinfonieorchester, wo immer mindestens zwei Flöten da sitzen, auch wenn die zweite Flöte nur bei zwei von vier Sätzen spielt oder sowas. Und dadurch, dass man ganz oben ist, auch von der Tonlage, hört man das eigentlich meistens ganz gut raus.
Warst du auch schon mal bei so Veranstaltungen, wo es so ein Motto gab, wo alle wirklich so wie im Mittelalter, aber ganz toll, so wie im Theater, angekleidet waren, auch so getanzt haben und du konntest da Musik spielen im Orchester oder alleine?
Also bei Barock-Tanzveranstaltungen habe ich schon gespielt. Allerdings ohne historische Kostüme.
Ohne historische Kostüme, das fände ich irgendwie so ganz. Beschäftigt, hat die Zeit, also dieses Zeitgeschichtliche, für dich spielt das eine Rolle im Kontext zu der Musik, dass du dich damit auch beschäftigst und das interessant oder spannend findest oder wissen möchtest?
Also natürlich gehört es irgendwie dazu, dass man sich auf jeden Fall mit der Zeit mal ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, wie so das die Gesellschaft damals funktioniert hat, ne? Also gerade in Frankreich vor allem dieses absolutistische Modell mit Ludwig dem 14. Oder in Deutschland gab es ja so eine Kleinstaaterei und irgendwie war auch an jedem Hof war die Musikkultur ein bisschen anders. Und wenn ich dann jetzt einen Schwerpunkt zum Mannheimer Hof mache, ist es zum Beispiel ganz anders als was vom Potsdamer Hof oder so.
Okay.
Und ja, so Strukturen von der Gesellschaft finden sich tatsächlich auch in der Musik ein bisschen wieder. Also wenn ich meinen Studierenden über Inegalität erzähle, also dass kleine Notenwerte ungleich gespielt werden, das spiegelt sich halt in der Gesellschaftsordnung auch ein bisschen wieder, dass halt manche wichtiger sind als andere.
Ich stelle mir das gerade so vor, du als Dozent bringst jungen Menschen das Cembalo näher. Gibt es wirklich viele junge Menschen, die Cembalis oder Cembali spielen? Ich glaube, das ist ja Plural. Gibt es das?
Leider nicht.
Ja, das habe ich leider.
Ja, eher die Ausnahme.
Also
Also es
Flöte.
ja,
Flöte.
Flöte unterrichtet ganz viel, ja. Und
Flöte.
beim Cembalo ist es so, dass das die meisten Leute da irgendwie erst später mit in Kontakt kommen, wenn sie schon ganz passabel Klavier oder Orgel spielen.
Okay.
So dass man dann, wenn man vielleicht gerne Bach auf dem Klavier spielt, einen interessiert, ja, wie, aber wir hatten das damals aufs Bachs Tasteninstrument funktioniert. Ja, oder wenn man viel Kirchenmusik macht
Genau,
und
ja.
da geht es halt auch oft den Kontext, dass man da mal ein Cembalo braucht statt eine Orgel.
Das möchte ich jetzt mal als nicht den Leiter der Musikschule, den wir vor 2 Wochen hatten, sondern als den, der direkt vor Ort arbeitet. Wir hatten vor 2 Wochen ein Thema, was mir wichtig ist, ist Inklusion, Kinder aus prekären Familienverhältnissen, Unterstützung, dass die auch Musik, dass denen das näher gebracht wird oder Tanz oder zum Beispiel das Landestheater, finde ich, das müsste da auch ein bisschen mehr machen, dass also Kinder, die das gar nicht erkennen, dass die halt so reinkommen, Musik leben, singen und so, ne? In der praktischen Anwendung mit den Kindern, Jugendlichen oder mit wem du arbeitest. Sind da auch wirklich welche dabei, die aus ja, prekären Familienverhältnissen kommen?
Ja.
Stark. Bin
Also,
du bist jetzt nicht bezahlt oder so.
nein. Der Holger Müller hat mich noch gebrieft vorher. Nein, wir haben in den
Das kenne ich von
Ferien.
der Stadt Neuss. Ich könnte Geschichten erzählen.
Nein, aber
Okay, nein.
im Kernbereich weiß ich gar nicht genau, wie das ist. Also, da würde sich jetzt keiner von meinen Schülern aufdrängen, bei denen das irgendwie ist. Aber ich bin unter anderem auch in Kooperationen unterwegs,
Ja.
mit der Janus-Korczak-Gesamtschule und die haben ein ganz gemischtes Klientel und da sind durchaus auch prekäre Fälle dabei.
10 Meter von mir entfernt. Trittst du da auf? Bist du da auch öfter mal in der Janusz Korczak?
Ich unterrichte da. Also wir haben da ein
Ah, okay.
Bläserklassenprojekt in der Musikschule,
Ist
wo in der
das
5.
dieses Projekt Jedem Kind eine Stimme? Nee.
Nee, das ist ein Grundschulprojekt.
Ah, Entschuldigung. Okay, Grundschulprojekt.
Genau, und nee, das ist 5., 6. Klasse. Und da
Ja.
wird pro Jahrgang, wenn es denn genug Anmeldungen gibt, eine Musikklasse gegründet, in der dann jedes Kind ein Instrument lernt. Und zwar entweder Querflöte oder Klarinette oder Saxophon oder ein Blechblasinstrument. Also wir sind da mit 3 Kollegen und teilen die dann entsprechend auf die Kinder und betreuen die dann in Gruppen.
Sag
Und
mal,
das
erzähl mal was, erzähl mal
ist
aus deiner Erfahrung. Wie ist denn die Jugend heutzutage, wenn es um sowas geht?
sehr unterschiedlich.
Wolltest du im ersten Leben Diplomat werden?
Im nächsten. Also ich habe in Essen, war ich auch an der Musikschule, da habe ich auch so Bläserklassen gemacht und das ist eigentlich überall so, dass es Kinder gibt, die da total begeisterungsfähig für sind. Es gibt auch immer welche, die wurden dafür angemeldet, ohne dass sie groß gefragt wurden und haben
Ja,
da auch
das ist
einen
sowas
ziemlichen
halt auch
Lehrer.
doof, ne?
Ja, und das halt unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal herausfordernd. So. Aber ja, es gibt auch immer wieder Fälle, die überraschen dann einen so plötzlich, ne, wenn die dann.
Hast du da das? Das ist das. Ich bin ja immer auf der Suche nach so einem Goldkind in Neuss, ja, wo du denkst so. Mann, der ist jetzt der, aber das könnte ein Multi-Instrumentalist werden. Der hat's drauf. Dieses Mädel oder dieser Junge könnte wirklich, wenn er gefördert werden würde, hast du das schon mal erlebt? Ist jetzt egal, ob in Neuss oder irgendwie so.
In einer anderen Stadt, ja.
Schön.
Aber da war der
Genau.
Hintergrund, war Musikerkind, der Schüler, also die Mutter war auch Musikerin und
Okay.
so. Und der kam aber dann aus einer Bläserklasse und hat dann
Ja.
nachher bei Jugend musiziert geworden. Und so. Ob das jetzt in der Janusz Korczak im aktuellen Jahrgang vielleicht nicht, weiß ich aber nicht. Aber
Okay.
Hauptsache, mir ist ja nur wichtig, dass sie irgendwie sich ein bisschen damit beschäftigen.
Absolut. Niederschwellig
Und
anfangen. Immer niederschwellig anfangen. Das sage ich auch. Aber es wäre ja trotzdem interessant, wenn man sieht, ne? Das ist ja so schade. Ich kenne das ja auch. Du lernst Menschen kennen. Also ich habe alle möglichen Leute bis jetzt. Ich wollte letztes Mal, wie viele Interviews habe ich geführt? Weiß ich nicht, 80 bis 100 Interviews. Und da sind halt extrem prominente Menschen und einfach nur ganz normale Menschen, so wie ich und du, also ganz normale, ne? Und alle möglichen Menschen, Musiker, Künstler, alles Mögliche, Politiker auch, naja, okay, aber alle möglichen Menschen halt. Und da habe ich mir ja häufiger mal so also bestimmte Fragen gestellt, wie Entwicklungen, also wie jemand sich so weiterentwickelt und in so einem Umfeld. Und ich fände das ja mal ganz spannend zu sehen, dass jemand, der nicht aus einer Schauspielerfamilie kommt, ein toller Schauspieler wird, nicht aus einer Musikerfamilie kommt, ein großartiger Musiker wird, dass wirklich einfach mal so von links und rechts aus verschiedenen Generationen davor, dass auf einmal was da ist. Das ist bei mir halt so, weil ich überhaupt nie auf meine Eltern komme. Also da muss irgendjemand anders, meine Mutter sagt nein, aber irgendwie, das passt irgendwie nicht, ich und meine Eltern, aber es ist ja, und da irgendwie, dass da irgendwie, weiß ich, genetisch dann aus anderen, also, du bist wahrscheinlich aus einer Musikerfamilie, oder?
Nein.
Nein! Was, Arbeiter? Ein Arbeiter, Arbeit.
Meine Eltern waren beide Angestellte. Also
Ach,
meine
wow.
Mutter war dann ganz lange zu Hause,
Ja.
irgendwie so, weiß nicht, Pubertätsalter, Teenager waren. Und mein Vater war angestellt, hat sich dann zwischenzeitlich selbstständig gemacht, war dann
Ja.
später nicht angestellt,
Ja.
aber so im kaufmännischen Bereich. Also gar
Ah,
nichts
also
mit
gar
Musik.
nicht. Das ist ja Großeltern, Onkel, Tante, sowas.
Ein Opa im Männergesangsverein.
Ja, gut, aber das zählt man nur halb,
Nicht
ne?
professionell, nein.
Oh ja, das ist ja krass. Da haben wir ja so ein Beispiel, ne? Das war gar nicht so. Wie entstand denn dann deine Liebe? Also wahrscheinlich so, ich habe letztens mit meiner besten Freundin gesprochen und sagte, das war wirklich, zu unserer Generation war so, jeder hatte eine Blockflöte. Das Einzige, was ich mit der Blockflöte gemacht habe, ist, ich habe dieses komische, was, Wachsding, ich habe die immer so eingeschmiert, die Block, ich habe die nie benutzt, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe und habe die halt so gewachsen, habe ich die wieder in den Schrank verpackt, ne? Also gespielt habe ich auf dem Ding nicht. Ich konnte damit auch nichts anfangen, ne? Und wie kam das denn bei dir, dass diese Liebe zur Blockflöte oder zur Musik?
Ich glaube vor allem über die tollen Lehrer, die ich hatte.
Das ist der gute Lehrer.
Ja.
Vorbilder,
Und
Vorbilder.
wenn dazu kam, dass mir das dann irgendwie alles relativ leicht gefallen ist. Das war natürlich dann irgendwie einfacher, wenn man nicht mit Frustration, weil irgendwas nicht klappt, kämpfen muss, sondern das meiste ging eigentlich ziemlich gut. Oder es gab so nichts, was nicht mit viel Üben gegangen wäre. Also ich hatte immer die Zuversicht, dass ja, wenn ich es mir jetzt mal gründlich angucke und richtig gut übe, dann wird es schon irgendwie klappen. Und das hat bis jetzt eigentlich immer geklappt.
Ja, gab es für dich einen Alternativplan
Nicht
beruflich?
wirklich. Nee. Also es war nicht direkt klar, so in welche Richtung das musikalisch geht. Ich bin jetzt auch irgendwie, ich habe mit 16 erst mit Querflöte angefangen. Und dann 3 Jahre später schon die Aufnahmeprüfung gemacht. Das ist eigentlich ziemlich kurz. Und da war auch so ein bisschen Goodwill von Seiten der
Okay.
Hochschuldozenten dabei. Aber ja, also ich wusste, dass ich nicht in die Schule will. Also so die klassische Schulmusik war mir einfach zu wenig Musik und zu viel Schule. Aber so eine Mischung, wie ich die jetzt habe, ist eigentlich perfekt, dass ich also Musikschule machen kann, auf so einem mittleren Niveau und ein bisschen an der Hochschule unterrichte, auf einem hohen Niveau und selber spiele und übe. Das ist zwar viel Arbeit, aber dadurch, dass es so vielseitig ist, macht es auch irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Ja.
Bist du, das hört sich alles so an, als ob du ein Mensch bist, der sehr gerne Freiheiten hat.
Ja.
Ja? Bist du ein
Ja.
freiheitsliebender Mensch? Also ich
Ja,
glaube,
vielleicht
du
ist
hast,
es deswegen auch mit der alten Musik so mein Ding geworden, weil man da eben so viele Freiheiten und Möglichkeiten auch bei der Interpretation hat.
So meinte ich das gar nicht. Ich meinte zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der braucht sehr viel Raum. Also wenn man mich einengt, bin ich wie eine Blume, die verblüht. Das heißt, ich bin ein kreativer Mensch und ich brauche sehr viel Freiheit. Ich brauche Verbindlichkeiten, ja, dass ich
Ja.
weiß, zu dem gehöre ich und zu dem gehöre ich, aber ich brauche trotzdem eine kreative, persönliche Freiheit. Und so wie du das schilderst, bist du ja in deinen Arbeitsprozessen natürlich in dem Moment, was heißt angestellt, du hast einen Vertrag oder für 1, 2, 3 Jahre, aber du bist ja dann wahrscheinlich selbstständig oder dann, aber du hast halt mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen und in diesen Optionen redet dir keiner rein. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich vergammeln, wenn du jetzt hier irgendwie beim Bürgeramt da sitzen würdest und die Leute aufrufen müsstest.
Ich würde das Beste draus machen, aber nee, das ist schon richtig. Ja, da hast du recht. Also so dieses relativ freie Arbeiten, das tut mir ganz gut. Auch in der Musikschule. Also natürlich haben wir streng genommen so einen Unterricht, also einen Lehrplan, genau, was man wann mit einem Schüler machen sollte. Aber die bringen alle so unterschiedliche Voraussetzungen und ja auch zeitlichen Möglichkeiten mit, dass man da eigentlich jedes Mal individuell überlegt, also wie bringe ich den Leuten das jetzt am besten nah und bei, um sie zu fordern, aber nicht zu überfordern. Und, ja.
Musst du noch üben?
Ja.
Also
Also zum
das.
einen natürlich immer, wenn ich neue Stücke lernen möchte,
Ja.
weil es gibt noch sehr viel Literatur, die ich nie gespielt habe.
Okay.
Und zum anderen einfach auch, um technisch fit zu bleiben. Also es ist ein bisschen wie im Sport.
Wie viele Tasten hat das Cembalo gegenüber dem Klavier, das man für unsere Hörer?
Weniger, aber es gibt nicht das Cembalo,
Ah,
sondern
erzähl mal.
also ein Klavier ist eigentlich relativ genormt, zumindest von der Klaviatur. Das heißt, egal von welchem großen Klavierbauer ich jetzt einen Flügel bestelle, der wird die gleiche Anzahl Tasten haben und die werden auch alle gleich breit sein. Und in der Barockzeit war das halt noch gar nicht so genormt. Also da gab es ganz unterschiedliche Bauformen. Also man unterscheidet eigentlich so grob zwischen italienischen Cembali und franko-flämischen. Und die deutschen sind meistens so eine Mischung aus beidem. Die haben auch, je nachdem, wofür man sie benutzt hat, unterschiedlich viele Tasten. Also das Minimum ist eigentlich 4 Oktaven. Das ist Wie viel hat dann ein Klavier? Ich glaube, ein Klavier hat 7,5 oder so. Also es ist gut die Hälfte von den Tasten. Aber je weiter man dann in der Zeit kommt, also im Spätbarock, da hat es dann schon 5 Oktaven und zur Klassik kommen dann manchmal sogar noch mehr dazu.
Also die, wie hat sich die Zeit des Cembalo verändert musikalisch? Was ist da? Wurde's größer? Wurde's vielleicht melodischer oder unmelodischer, pompöser? Was ist da passiert in dieser Zeit?
Also es wurde vom Tonumfang größer. Ich glaube,
Ja.
das kann man als generelle Regel sagen. Wobei für ein normales Continuo-Instrument, also was Basso Continuo spielt, also begleitend im Orchester oder auch in Kammermusik, das braucht eigentlich nicht viele extra Basstöne. Weil da spielt dann meistens noch ein Cello mit und das kann auch nicht tiefer als seine tiefe C-Seite spielen. Das heißt, viele Instrumente hören da auf. Davor und teilweise auch noch danach gibt es aber auch Instrumente mit kurzen Oktaven, heißt das, oder gebrochenen Oktaven, wo dann teilweise Basstöne fehlen, die so gut wie nie vorkommen.
Okay.
Und je chromatischer die Musik wird und ja, je aufwendiger die Komposition, desto öfter braucht man die halt und dann gab es die halt irgendwann standardmäßig, die Tasten. Also es wird so ein bisschen größer. Und vom Klang her ist es, weiß nicht, für mein Eindruck ist, dass die französischen Cembali immer mehr anfangen zu singen und die italienischen aber eigentlich immer mehr sprechen als zu
Okay.
singen. Also die haben eine prägnantere Artikulation und klingen weniger blumig nach. Und beim späten französischen Cembalo, da entwickelt sich der Klang noch so richtig, nachdem man angezupft hat.
Gibt es für dich in deiner Entwicklung einen Punkt, den du noch, wo du noch hin möchtest, musikalisch?
Ich glaube, das ist so eine Suche, die hört nie auf, aber es gibt jetzt keinen konkreten Punkt, auf den ich hinziele. Also ich habe natürlich
Schwärmst
immer
du für
wieder.
irgendwas? Kann ja auch sein, dass du von irgendeinem besonderen Cembalo schwärmst oder von einer Querflöte oder von irgendwas, wo du so sagen würdest, das war bei mir so. Ich bin ja neben meinem Journalismus auch Fotoartist und ich habe hier, naja, zu viel Kameras und ich bin halt so ein Kamerafreak. Man könnte auch Nerd sagen, ich restauriere Objektive und so. Und dass man vielleicht, ich weiß, du kannst jetzt da dir nicht 97 Cembalo hinstellen, Cembalo, aber gibt es da irgendwie sowas? Ist es viel zu teuer, dass man über sowas gar nicht nachdenkt oder so? Verzeih mir die Frage, ich bin Laie.
Das ist schon sehr teuer. Ja, also es gibt natürlich fantastische Instrumente von Kollegen, die ich gespielt habe, die ich auch gerne hätte, aber einfach nicht unbedingt erschwinglich sind. Wir haben auch vor 1,5 Jahren ein Haus gekauft. Das muss jetzt erstmal so ein bisschen.
Ah ja, okay.
Von
Also
daher gibt es da nicht
kann.
so das Idee, aber ich habe ein paar verschiedene historische Flöten tatsächlich, auf denen
Ja.
ich auch spiele oder auch so ein Programm habe, wo ich halt eigentlich von bis vorstelle, so von der Barockflöte oder noch früher bis zur modernen und was so alles passiert und warum die Instrumente sich so entwickelt haben. Also beim
Ja.
Cembalo hört es dann eigentlich irgendwann auf und bei der Flöte geht es an dem Punkt erst so richtig los.
Okay. Jetzt ist ja so, bei Kameras ist so, da ist auch unheimlich viel Buhai drum, ne? Also wenn man sich jetzt die Kamera jetzt kauft, zum Beispiel eine Profikamera, würde man sich kaufen für 10.000 Euro. Da ist halt immer auch viel Buhai drum, ne? Also wenn man es dann realistisch betrachten würde, würde man sagen, das ist die nicht wert, ne? Das ist der Preis ist einfach nur so hoch, damit alle denken, ich habe so eine teure Kamera. Ja, die ist vielleicht 4.000, 5.000 wert, aber der Rest ist einfach so ein bisschen, also ein bisschen Utopie. Gibt es das bei den Musikinstrumenten auch, dass so ein bisschen diese Glorifizierung dazu kommt? Die ist so alt, die muss natürlich auch anders klingen oder besser klingen oder whatever. Oder ist es wirklich so, dass man sagen kann, der Preis und das Alter hat einen ganz anderen Klang?
Also bei uns kommt ja dann nochmal dazu, dass sich die Instrumente unterschiedlich anfühlen, wenn man sie spielt. Das heißt, das
Okay.
macht was mit einem selber.
Okay.
Wie sich das anfühlt, das Instrument zu halten, da rein zu pusten oder die Tasten zu drücken und was dann da rauskommt. da kann ich jetzt bei Flöten vielleicht mehr zu sagen, weil
Ja.
historische Cembali, die sind eigentlich nicht auf dem Markt. Also das sind immer alles Nachbauten und dann ein ganz anderes Fass auf. Aber wenn man jetzt mal bei Flöten überlegt, es gibt, gab im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert in Frankreich den Flötenbauer Louis Lotte. Und das ist so der Stradivari der Flöten
Ah,
quasi.
okay.
Und
Noch nie gehört.
die Instrumente sind halt super gehypt und deswegen wahnsinnig teuer auf dem Markt. Und andere Flöten aus der gleichen Zeit, die fast genauso gut sind, kosten halt einen Bruchteil davon. Also es gibt
Das.
da auch schon so einen Markenhype teilweise. Das hat auch damit zu tun, dass Sammler die dann einfach kaufen und dann haben sie ihre 10 Louis Lotte Flöten zu Hause oder dass da von ausländischen Märkten viel Geld reinfließt.
Okay.
Wo andere Marken dann vielleicht noch nicht ganz so gefragt sind, die man dann eher bezahlen kann.
Vielleicht so ein bisschen
Aber
als auch als Wertanlage oder so. Dann geht es gar nicht um
ja.
das Musikinstrument an sich. Was kosten denn solche Flöten?
Das ist sehr unterschiedlich.
Ja, ich weiß, aber nur mal, dass man einen Richtwert hat, damit die Hörer.
Mit Louis Lotte Flöte, das, ich denke, vermute mal, das geht so bei 10.000 Euro los.
Okay.
Aber
Das ist
es kommt auch immer auf
schon,
den Zustand an und wie
ja.
original erhalten die ist und sowas. Manchmal fehlt dann ein Teil von den drei Teilen, die man da zusammensteckt oder
Und dann
so.
ist schon vorbei.
Ja, dann ist es halt günstiger.
Jetzt hast du ja, also du wirkst sehr in dir, was mich freut, weil kurz nochmal zum Stammtisch. Wir haben ja vor vor 2 Monaten eine Sendung gemacht. Da habe ich gesagt, Quo Vadis Stammtisch. Da ging es darum, dass ich ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert habe, dass es gar nicht so leicht ist, immer Gäste zu finden, dass auch Absagen kommen, wo keine Absagen kommen, was ich einfach nicht so toll finde. Und dass es immer sehr viel Recherche, sehr viel Arbeit ist, weil ich alles alleine mache jetzt mittlerweile. Also gut wie alles alleine schneiden und so Termine und so. Und wir ja mit 3 Mann gestartet sind und das alles ein bisschen anders sein sollte. Und ich sehr froh bin über die Gäste, alles toll gelaufen ist, aber wir jetzt überlegen, wie wir das jetzt weitermachen. Und du tatsächlich jetzt erstmal, ich nenne es mal Sommerpause, der letzte Gast bist, ja, dieser Sendung. Und wir das aber füllen mit Themen rund um, was man sonst noch besprechen kann, ohne dann einen Gast zu haben. Ja, ich hoffe, da finde ich mal ganz interessante Themen, zum Beispiel Interviewführung, weil ich das schon so lange mache, dass die Menschen mal hören, wie man so Interviews führt, geschlossene, offene Fragen, wie man da Gäste kommt und ja, wie viel Redeanteil man eigentlich haben sollte und wie viel der Gast. So, das nochmal am Rande. Wir haben jetzt noch 6 Minuten 19. Ich möchte einfach mal, dass du Werbung für Eltern machst, die das jetzt hören, wo die Kinder kein Instrument spielen. Was ist für die Entwicklung eines Kindes, was wäre wichtig oder gut daran?
Ein Instrument zu lernen generell.
Ja,
Da
genau.
gibt es ganz viele Faktoren. Also zum einen natürlich irgendwie die psychomotorische Entwicklung, also das Haptische vom Instrument lernen, das Notenlesen lernen ist auch irgendwie gut fürs Gehirn. Aber natürlich auch irgendwie darüber in Kontakt mit Gefühlen zu kommen und sowas, also mit sich selbst und über verschiedene Sachen nachzudenken, warum klingt das Stück jetzt traurig oder wie klingt das überhaupt? Ist es traurig, ist es fröhlich und sowas? Und was ich eigentlich versuche, allen meinen Schülern mitzugeben,
Ja.
ist, die irgendwie was von Musik verstehen, in Anführungszeichen, beziehungsweise darüber reden können und irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, was da gerade passiert. So. Später kommt natürlich dazu, dass man bei Musik auch wunderbar zuhören lernen kann und im Kammermusikalischen eigentlich so ein Mikro Gesellschaft hat, wo man jeder mal was dazu, irgendwie die Hauptrolle hat und auch mal zuhört und begleitet und sowas. Ja.
Also zum Abschluss klären wir noch die Frage von, ich sage jetzt einfach mal Holger, also dem Leiter der Neusser Musikschule. Bist du auf Wacken?
Auf Wacken.
Ja.
Nee,
Warst du
nee.
schon mal auf Wacken?
Nee, ich war nicht auf Wacken. Ich war irgendwie schon auf verschiedenen Pop-Rock-Festivals, aber in Wacken war ich noch nicht. Nein.
Hörst du Hardrock-Musik?
Art-Rock-Musik weniger, nein. Das ist,
Also bei dir stimmt das Klischee jetzt nicht. Aber siehst du das? Ich finde das nämlich auch. Ich finde nämlich auch, dass klassische Musik eine sehr stark, kann ich dir aber jetzt musikalisch nicht erklären, weil ich Laie bin. Aber ich finde auch, wenn man Hardrock-Musik hört mit so einem großen Orchester, das ist ja sehr groß getragen oder was, viele Stücke, dass ich glaube, dass Menschen, die Hardrock-Musik hören, auch einen stärkeren Bezug zu Klassik haben. Glaubst du, da ist was dran?
weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie aus dem popularmusikalischen Bereich, was mich da interessiert, vor allem auch in Bezug auf alte Musik, sind so Timing-Sachen. Also
Okay.
ich habe viel von Jazz-Musikern gelernt oder ich finde, also ein Vorbild von mir ist Whitney Houston zum Beispiel. Also was die
Ernsthaft?
bei
Okay.
Live-Performances
Okay.
timingmäßig macht, was auf der
Okay.
Platte vielleicht gar nicht drauf ist. So, ne?
Okay.
Und was das dann wiederum für Wirkungen hat, gerade wenn ich jetzt Cembalo spiele und Timing eins von meinen Hauptinterpretationsmöglichkeiten ist. Ja, oder weiß nicht, Amy Winehouse finde ich auch ganz toll. Also eher so in dieser Soul- und Jazz-Richtung und sowas.
Okay.
Das interessiert mich da jetzt mehr als Hardrock ist nicht so mein Ding.
Okay. Ja, Freunde des Stammtisches, wir nähern uns den letzten Minuten, aber da ich ja ein Gladbach-Fan habe und ich ein Gladbach-Fan bin und ich zum ersten Mal in allen Interviews, die ich jemals geführt habe in den letzten 20 Jahren, zum ersten Mal auf das Thema eingehe, möchte ich uns beiden wünschen, dass wir vielleicht nicht in die Euroleague kommen oder das komische Konfi-Ding, aber dass wir eine einigermaßen stabile Saison haben mit den neuen Kräften und Jonas zu Leverkusen zu gehen, fand ich jetzt echt nicht so mega cool. Thomas, ich danke dir recht herzlich. Es war eine sehr angenehme Sendung. Es war eine sehr schöne, sehr angenehme Sendung und war ein würdiger Abschluss jetzt. Erstmal eine kleine Sommerpause. Und aber vielleicht in 2 Wochen reden wir dann über was anderes, aber haben da keinen Gast, ja. Thomas, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Schönen Gruß nach Gladbach. Und
Danke.
gerne. Liebe Gäste, Stammtisches, ja, vielleicht sogar in 2 Wochen, da müssen wir auch gucken, wie wir das machen. Aber wir wünschen euch das Beste, das Schönste und dass ihr einen tollen Sommer habt, ob ihr es warm wollt oder ob ihr es kalt wollt oder ob ihr Regen wollt oder ob ihr Sturm wollt. Ist uns ja eigentlich egal. Hauptsache euch geht's gut. Macht's gut, bis dann. Ade.